In meinem Master war es vergleichende Religionswissenschaft. Ja, das Wort vergleichend sagt es schon. Also man versucht, Religionen miteinander zu vergleichen. Man schaut, wo gibt es Schnittstellen, wo kann man ja den Dialog beginnen. Ja, ich denke, gerade in Europa ist der ja, Religionsdialog oder vielleicht auch der Trialog, also Christentum, Judentum, Islam, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, dort einen Dialog oder Trialog zu führen. Und da haben wir sehr stark in Bonn dran gearbeitet. Also, dass man schaut, ja, was kann man miteinander vergleichen? Wo gibt es Dinge, die sich überlappen? Aber wo gibt es die eben auch nicht? Ja, man möchte ja auch nicht jede Religion irgendwie zusammen in einen Topf schmeißen und man rührt es irgendwie um und man sagt, oh, es ist im Endeffekt doch alles das Gleiche. Denn ganz so einfach ist es dann natürlich doch nicht. Und da gehört dann natürlich auch viel, ja, Kulturforschung mit dazu, die Sprachen gehören mit dazu. Man möchte natürlich auch Quellen im Original lesen und schauen, ja, wo gibt es Unterschiede in den Originalquellen oder auch den Übersetzungen. Ja, nur weil man sagt, oh ja, ich habe den Koran gelesen, jetzt kenne ich den Islam. Im Deutschen oder auch im Englischen liest man immer nur eine Übersetzung. Und eine Übersetzung ist auch ein Stück weit immer eine Interpretation. Und man weiß vielleicht gar nicht, was steckt hinter dem arabischen Wort noch mit dahinter. Was schwingt da mit? Was wurde gemeint? Zumal das Arabische ja auch schon, ja, über 1000 Jahre alt ist und Sprache wandelt sich, ja, also heute das Arabische ist natürlich auch ganz anders als das Arabisch, in dem der Koran geschrieben wurde.
Ist das eine junge Wissenschaft? Entwickelt die sich? Oder wenn ich, irgendjemand hat ja mal damit angefangen und bestimmt alles ausgeforscht, was es auszuforschen gibt. Also kann man immer noch Neues entdecken. Ich denke mal, die Frage ist ein bisschen überflüssig, jetzt, dass Sie gesagt haben, dass das Arabisch heutzutage anders ist als früher. Aber trotzdem, die Religion als solche entwickelt sich ja nicht so sehr schnell und sehr stark.
Ich denke tatsächlich, dass Religion sich entwickelt und auch sehr, sehr vielfältig ist. Also ich sage immer, jede Religion ist genauso vielfältig wie die Menschheit. Auch wenn man von dem Islam spricht, dem Christentum, dem Judentum, denke ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass es genauso viele verschiedene Islame gibt, wie es Muslime gibt und dass es genauso viele verschiedene Christentümer gibt, wie es Christen gibt. Im Endeffekt wird ja jede Religion von jedem Menschen anders interpretiert und anders aufgenommen. Und nur weil es irgendwo gültige Regeln gibt, ja, in einer Religion, heißt es ja nicht, dass diese Regeln für jeden Menschen ja gleich sind. Jeder interpretiert sie vielleicht anders, jeder lebt sie anders aus. Und ich denke, ja, dass sich Religion jeden Tag mit jedem Menschen irgendwie weiterentwickelt. Das ist natürlich immer eine Entwicklung im Kleinen, aber ich denke, dass das genau das Interessante ist für, ja, mich als, ja, Religionswissenschaftlerin, die zwar nicht in dem Beruf arbeitet, aber ich denke, es gibt immer wieder, ja, neue Gebiete, die man entdecken kann, die sich auch ja in den verschiedenen Ländern weiterentwickelt. Wenn man sich zum Beispiel die heutige Forschung gerade in der Islamwissenschaft anguckt, dann merkt man doch, dass im Moment gerade die Themen, ja, Männer-Frauenwelten sehr ja, interessant ist, sehr gut gefördert wird oder auch die Gefühlswelt, ja, etwas, was in den letzten Jahren, ja, in den, ja, letzten 100, 200 Jahren der Islamwissenschaft und auch der vergleichenden Religionswissenschaft überhaupt nicht so beachtet wurde, weil es auch in der Region, in den arabischen Ländern, in der arabischen Welt ein Thema ist, was nicht so besprochen wird, ja, die Gefühle, die dahinter stecken, weil der Islam doch schon eher eine Religion ist, die nicht unbedingt individuell ist, sondern dass die Gemeinschaft im Vordergrund steht, der Clan, die Familie und die Gefühle des Einzelnen spielen keine große Rolle. Aber das ändert sich in den letzten Jahren und gerade diese Themen werden, wenn man zum Beispiel ja irgendwelche Fördergelder bekommen möchte oder sein PhD machen möchte, sind das Themen, die heutzutage brandaktuell und sehr, sehr heiß diskutiert sind.
Zählen Sie sich selbst einer bestimmten Religion angehörig? Wenn ja, welcher?
Also ich bin ja Deutsche, dementsprechend ja, sind meine Großeltern Christen und ja, Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, einfach dadurch, dass ja, ich irgendwann getauft wurde, konfirmiert wurde. Dementsprechend ist man da schon beeinflusst, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einer bestimmten Religion angehöre. Ich denke, dass uns irgendetwas in dieser Welt ja, erschaffen hat. Ich denke, dass alles irgendwo seine Fügung hat, aber ich bin niemand, der ist, ja, der jetzt sagt, oh, ich bin Vollblut-Christin und ich folge den christlichen Regeln. Ja, mir gefallen viele Konzepte aus anderen Religionen, die ich doch, gerade wenn ich heute auf die Welt gucke, vielleicht ein bisschen fairer finde als vielleicht das Christentum. Ja, also ich mag das System von Karma. Ich bin ein großer Fan von Karma. Und ja, mir gefallen aber auch einige Ansichten im Islam. Und ich denke, dass wenn wir uns den Islam ansehen, gerade aus der westlichen Sicht oder aus der deutschen Sicht, wird der Islam ja immer sehr als rückständig angesehen oder als frauenverachtend. Aber ich denke, es gibt doch einige Aspekte im Islam, die doch ein bisschen moderner sind, als wir aus dem Westen ihm zuzuschreiben mögen. Also ich finde, der Islam war früher moderner als das Christentum, gerade wenn wir uns mal das europäische Mittelalter ansehen, was ja gerade für ja, Religionsfreiheit und generell Menschenrechte eine absolute Katastrophe war. Ja, denke ich, ja, kann ich das mit mir vereinen, dass ich ja viele Aspekte aus verschiedenen Religionen mag und ich denke, ja, es gibt etwas, was uns erschaffen hat, aber ich kann es nicht in Worte fassen und muss man vielleicht ja auch gar nicht.
Also Sie sagen, der Islam in manchen Aspekten moderner als das Christentum. War das früher oder jetzt?
Definitiv früher, aber auch jetzt teilweise. Also
Geben Sie uns ein
ich
Beispiel.
gerne, also ich kenne viele Frauen, viele Muslime, die sehr, sehr fortschrittlich sind, ja, wie man ja, es häufig so in Deutschland sagt, ja, sie heiraten dann und kriegen Kinder. Aber wenn man sich das familiäre Konzept ansieht, gerade für die Frau, ist es doch so, dass die Frau eine gewisse finanzielle Sicherheit hat. Es ist so, es ist die Pflicht eines Muslimen, wenn er eine Frau heiratet, dass er sie finanziell unterstützt. Das heißt, wenn sie heiraten, muss er ein Haus kaufen, mieten oder eine Wohnung und diese einrichten. Und er bezahlt eben die Miete, alle anderen Kosten, die es gibt. Und die Frau, sie darf ihr Geld für sich selber ja, darüber verfügen, wie sie möchte. Das heißt, sie muss eben nicht für die Miete, für all das zahlen. Und sie könnte es dazu benutzen, ja, um es zu sparen, vielleicht ja einfach ja für die Zukunft zu sparen oder ja, wenn irgendwann mal Kinder da sind. Und ich glaube, das gibt vielen Muslime einen gewissen oder eine gewisse finanzielle Sicherheit. Ja, und ich kenne viele muslimische Frauen, die sehr, sehr gebildet sind, die ja an Universitäten gegangen sind, die studiert haben und bevor sie Kinder bekommen haben, eben ja einfach ihr Studium abgeschlossen haben und häufig danach auch noch weiterarbeiten. Also meine Schwägerin zum Beispiel, sie hatte mit Mitte 20 ihre eigene kleine Firma in Saudi-Arabien, obwohl ihr Mann einen sehr, sehr guten Job hat. Und sie hat sich ja von ihm überhaupt nicht abhängig gemacht. Ich meine, das machen natürlich Frauen im Westen heute auch, ja, und das ist ganz normal, dass Frauen arbeiten und nicht jede Frau ist eine Hausfrau, aber das gab es halt schon immer im Islam, ja, also die Frau kann von ihrem Mann finanziell unabhängig sein und das finde ich doch ist relativ fortschrittlich.
Ich will jetzt da nicht zu sehr in die Politik der einzelnen Länder eingehen, aber ich kann mich nicht zurückhalten. Aber Saudi-Arabien gilt ja als das extremste Land in Bezug auf Benachteiligung von Frauen.
Genau, das ist es natürlich immer eine Sache. Auf der einen Seite sagt man, ja, Frauen können finanziell unabhängig sein, aber es gibt tausende von Dingen, die sie halt dann auch wiederum einschränken. Und das ist eben, glaube ich, der Punkt und auch der Grund, warum wir aus dem Westen oder ja, die ganze Welt auf vor allem Saudi-Arabien schaut und irgendwie die Hand erhebt und mit dem erhobenen Zeigefinger so ein bisschen drauf zeigt. Natürlich ist die Situation für Frauen in Saudi-Arabien ja sehr, sehr bedrückend. Ja, erst seit ein paar Jahren dürfen Frauen oder was heißt, Frauen dürfen offiziell Auto fahren. Frauen durften immer Auto fahren in Saudi-Arabien. Ja, es wurde immer gesagt, den Frauen ist das Autofahren in Saudi-Arabien verboten. Nein, das stimmt nicht. Frauen durften immer Auto fahren. Sie brauchten nur einen gültigen Führerschein und den hat Saudi-Arabien Frauen eben nicht ausgestellt. Ich meine, dementsprechend durften Frauen natürlich kein Auto fahren. Es wurde halt einfach nur anders reguliert. Und ja, die Situation, ja, ist schwierig für Frauen in Saudi-Arabien. Man muss aber auch dazu sagen, und ich denke, das ist das Problem mit sehr, sehr vielen Meinungen, die wir über viele Länder haben. Das gilt jetzt nicht nur oder zu Meinungen über Saudi-Arabien. Wenn man Literatur zu Saudi-Arabien liest, fällt einem sehr, sehr schnell auf, dass die Literatur meistens aus dem Westen kommt, von Autoren, die selber nie in Saudi-Arabien waren. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil man sich dann eben wieder nur auf andere Literatur aus dem Westen beschränkt und ja nie wirklich da war. Man hat die Situation nie wirklich gesehen. Und die Literatur, die aus Saudi-Arabien kommt, die ist natürlich ja sehr, sehr beschränkt in ihrer Menge, aber natürlich auch ja editiert. Ja, bei bestimmten Leuten und die Leute, die es schreiben, die passen natürlich auf, welche Worte sie wählen, weil ja, sie halt eben ja mit Folgen rechnen müssen, die ihr ganzes Leben beeinflussen. Wenn man aber eben mit Frauen aus Saudi-Arabien spricht, viele Frauen sehen es alles gar nicht als so schlimm an, ja, wie wir es eben im Westen sagen. Also die Frauen, mit denen ich spreche, die leben sehr gerne in Saudi-Arabien. Sie haben, ja, selber sagen sie, dass sie ein gutes Leben dort haben. Sie könnten ja in anderen Ländern leben, aber sie bleiben dann doch da. Also sie wollen nicht unbedingt das Land verlassen. Und ich glaube, es ist, wenn man selber mal da war, vielleicht alles gar nicht so krass, wie wir es im Westen sehen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass wir natürlich eine andere Sicht aus dem Westen haben. Ja, wir denken uns als Frauen, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können rausgehen, wie wir wollen. Und wenn man in dieser Kultur nicht aufgewachsen ist, dann ja, hat man vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf Freiheit, was das überhaupt ist.
Ich spreche mit Ann-Kathrin Pfeiffer. Sie ist vergleichende Religionswissenschaftlerin und Deutschlehrerin und Sprachenkoordinatorin am East Melbourne und German Language Center in East Melbourne. Eine letzte Frage noch zur Religionswissenschaft. Was hat Sie dazu gebracht, das überhaupt zu studieren?
Ja, irgendwie hat mich oder haben mich fremde Kulturen immer schon interessiert. Ich komme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen. Und immer wenn ich kleines Dorf sage, denken, glaube ich, Leute in Melbourne immer, ja, so 50.000 Leute, nein, 200 Leute. Ja, also wirklich Dorf, ja. Viele Bauernhöfe um meine Dörfer herum, sehr, sehr patriarchale Strukturen in meinem Dorf. Ja, ich bin ganz traditionell aufgewachsen. Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter war Hausfrau. Und für mich war es als Kind nicht normal, dass Frauen arbeiten. Ja, das war für mich, als ich in die Schule gekommen bin, hatte ich Mitschüler und die Mütter haben gearbeitet und für mich war das, ich habe gedacht, wow, brauchen die das Geld so dringend, dass die Mütter arbeiten gehen müssen? Und ich habe immer irgendwie gewusst als Kind, da ist noch was anderes außerhalb meines Dorfes. Es gibt andere Sprachen, andere Kulturen. Das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich im Bachelor Asienwissenschaften studiert und habe die Sprachen Arabisch und Indonesisch studiert und habe mich dann im Master für die vergleichenden Religionswissenschaften entschieden, weil es eben auch ein sehr, sehr, ja, kulturelles Studium ist. Man lernt viele verschiedene Kulturen kennen. Ich hatte sehr, sehr viele Kommilitonen, die ja keine Deutschen waren, die aus deren Eltern ins Land gekommen sind oder sie selber ins Land gekommen sind. Und ich fand einfach diesen Austausch sehr, sehr interessant.
Sie haben im Laufe des Gesprächs erwähnt, dass Sie sehr gerne mit Menschen arbeiten. Und nun haben Sie gerade erläutert, dass dieses Studium Sie auch mit anderen Kulturen in Verbindung gebracht hat, mit anderen Menschen natürlich. Wie weit sind Sie mit anderen Menschen in Kontakt gekommen? Haben Sie die Welt bereist? Haben Sie wirklich hautnah viele verschiedene Kulturen erlebt?
Ja, also ich meine, ich habe noch nicht die ganze Welt bereist, aber während meines Studiums habe ich die Bahai in Jordanien näher untersucht. Also ich musste in meinem Master eine Feldforschung machen und bin, als ich in meinem Bachelor in Jordanien studiert habe, schon mit den Bahai in Berührung gekommen. Ich hatte einen Kommilitonen aus Deutschland, mit dem ich in Jordanien Arabisch studiert habe. Er war Bahai. Und er hat mich einmal mit in die Gemeinde genommen und ja, dann habe ich mich eben in meinem Master in der Feldforschung dafür entschieden, dass ich die Bahai ein bisschen näher untersuche oder die Bahai in Jordanien. Und das war sehr interessant. Wie gesagt, ich habe vorher schon in Jordanien gelebt. In meinem Master habe ich dann auch noch Persisch studiert und war am Ende meines Persischstudiums einen Monat im Iran. Und ja, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Einmal aufgrund der Kultur, aufgrund der Leute, aufgrund der Sprache. Und ja, also den ja, nahen Mittleren Osten habe ich schon ein bisschen bereist, ja.
Und dies alles hat Sie nach Melbourne geführt, in eine Sprachschule. Wie ist das vor sich gegangen?
Ja, ich habe, als ich das erste Mal in Jordanien war, habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich heute verheiratet bin. Und wir haben beide an der deutsch-jordanischen Uni studiert und ich habe eben Arabisch an dieser Uni studiert und mein Mann hat Deutsch an der Uni studiert. Also Deutsch muss jeder an dieser Uni studieren. Sein Hauptstudium war Biomedizin und er ist dann auch zum Master nach Deutschland gekommen und seine deutsche Uni in Bayreuth hatte eine Kooperation mit der Uni Melbourne. Und ja, so sind wir hergekommen. Er hat dann sein zweites Jahr des Masters hier gemacht und dann anschließend Stipendium für seine Promotion bekommen. Und ja, ich habe mir gedacht, ich war zu der Zeit mit meinem Master fertig und habe mir gedacht, ich bin mit meinem Master fertig. So eine Chance bekommt man wahrscheinlich nie wieder im Leben. Und dann haben wir unsere Koffer gepackt und ja, sind nach Melbourne gereist. Und ja, sind jetzt hier und arbeiten hier und leben hier und ja, sind hier sehr, sehr glücklich.
Was eine Deutschlehrerin zu tun hat oder tut, das glaube ich, verstehen wir alle. Was macht eine Sprachenkoordinatorin?
Ja, also ich manage das ganze Büro des Language Centers. Ich bin diejenige, die ans Telefon geht, ich beantworte E-Mails, aber ich berate die Schüler natürlich auch, ja, welche Kurse sie belegen könnten, gerade für Schüler oder Interessenten, die schon ein bisschen Deutsch oder auch andere Sprachen sprechen. Dann mache ich dann Tests, unterhalte mich mit ihnen auf Deutsch und gucke, in welche Kurse könnte man sie legen. Dadurch, dass ich auch Arabisch spreche, kann ich das Gleiche dann auch für Arabisch machen. Ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ja, erstelle ich dann auch Material, ich sichte Material, ich schaue, welches Material ist geeignet, wie könnte man das Material vielleicht noch erweitern, wie könnte man es noch kommunikativer gestalten, denn das ist ja wirklich unser Anspruch. Wir wollen ja, dass unsere Schüler so schnell wie möglich, so viel wie möglich sprechen können. Ja, und das mache ich eben für Deutsch, für Arabisch. Ja, aber ich ja, mache all das, was irgendwo dazugehört, ein kleines Unternehmen ja, aufrechtzuerhalten. Und ja, das mache ich sehr gerne. Und ja, am meisten mag ich natürlich den Kontakt mit den Leuten, wenn sie zum ersten Mal bei uns anrufen oder reinkommen. Das natürlich im Moment nicht. Aber vor der Pandemie und hoffentlich auch nachher wieder, ja, einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten und ja, auch wieder so einen kleinen Dialog oder auch Trialog zu führen oder Quadrilog oder wie man es auch immer nennen möchte, einfach zwischen den Kulturen und Sprachen zu vermitteln. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache.
Auf der Webseite der Sprachschule beschreiben Sie sich in der Kurzbiografie als eine absolut leidenschaftliche Deutschlehrerin und Sprachenkoordinatorin. Und Sie sind davon überzeugt, dass Sprachenlernen nicht nur mit harter Arbeit verbunden ist, sondern auch mit sehr viel Spaß. Ich denke mir, dass wenn ein Erwachsener entscheidet, eine Sprache zu lernen, dass er auch Spaß erwartet. Bei Kindern, bei Jugendlichen ist es wahrscheinlich anders. Wenn jetzt, falls jetzt Kinder und Jugendliche zuhören, was würden Sie denen raten, wenn die gezwungen werden, sage ich, gezwungen werden, eine Sprache zu lernen, in der Schule zum Beispiel?
Ja, ich denke, dass es ein unglaubliches Privileg ist, als Kind eine Sprache zu lernen. Ich komme aus Deutschland. Ja, in Deutschland oder generell in Europa lernen Kinder sehr, sehr viele Sprachen in der Schule. Also ich habe zuerst Englisch gelernt, dann hatte ich Latein, dann hatte ich Französisch, dann hatte ich Italienisch. Und als Kind konnte ich das überhaupt nicht packen, was für ein Geschenk es ist, es so gesehen, ja, gratis eine Sprache lernen zu können. Ja, gerade das deutsche Schulsystem oder das Universitätssystem, es ist ja wirklich im Vergleich zu Australien sehr, sehr günstig. Heute, ja, 10 Jahre später, habe ich jetzt wieder angefangen, eine Sprache zu lernen. Ich habe wieder mit Italienisch angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, wie schnell man eine Sprache vergisst, wenn man sie nicht anwendet. Und ich zahle für diesen Sprachkurs, für jedes Semester oder für jedes Term bezahle ich. Und ich habe gedacht, was hatte ich ein Glück als Kind, als Jugendliche, diese ganzen Sprachen zu lernen, die einem wirklich Türen und Tore zur Welt öffnen, zu anderen Kulturen, zu anderen Menschen, zu anderen Religionen. Das habe ich alles so umsonst bekommen. Und ich glaube, ja, dass man vielleicht als Kind dieses Geschenk annehmen sollte. Und ich weiß ja, wie schwierig es sein kann, eine Sprache zu lernen, weil man halt eben in anderen Strukturen denken muss, weil man diese ganzen Vokabeln lernen muss. Und gerade, ja, gerade im Italienischen oder Französischen, diese Unzahl an unregelmäßigen Verben. Aber man sollte vielleicht eben auch sehen, dass man auf der ganzen Welt Freunde finden kann, dass man den Austausch vorantreiben kann und dass einem gerade im späteren Leben ja viel mehr Türen und Tore offen stehen, ja, beruflich oder auch im Studium. Und ich denke, dass man vielleicht in den Schulen das auch ein bisschen klarer machen sollte, welche Vorteile andere Sprachen haben können. Vielleicht könnte man den Austausch ein bisschen fördern. Ich meine, ich sehe das hier in Australien, dass es sehr, sehr viele Schüleraustausche gibt und das hatten wir in meiner Schule nicht so ganz. Man hat diese Sprache gelernt, aber ich war nie auf einem Austausch innerhalb der Schule. Ich habe dann nachher einen Austausch privat gemacht und ich glaube, das ist vielleicht sehr motivierend für die Kinder, wenn sie dann, auch wenn es nur, keine Ahnung, eine Woche ist. Ich meine, Australien ist natürlich weit weg von Europa, ja, aber vielleicht in ein anderes Land reisen, ja, und die Sprache dann anwenden können und merken, dass sie sich mit Gleichaltrigen in der Zielsprache dann eben unterhalten können. Ja, und wenn es nur Brieffreundschaften sind, ja, wenn man einen Brief nach Frankreich schickt oder nach Deutschland oder nach Italien, dann kommt dann tatsächlich was zurück. Also ich denke, dass das sehr, sehr motivierend sein kann.
Sie haben, wie gesagt, mehrere Sprachen studiert und sind noch dran, weitere Sprachen zu studieren. Sie haben unwahrscheinlich viele verschiedene Leute kennengelernt. Sie sind ständig auch in Kontakt mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen. Sie haben verschiedene Religionen studiert, sie miteinander verglichen. Was hat Sie das gelehrt? Was für ein Gesamtbild könnten Sie jetzt über die Menschheit erzählen, nachdem Sie das alles sich angeguckt haben?
Ich glaube, in meinem Alter kann ich das noch gar nicht. Ja, und ich habe ja auch noch nicht jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt getroffen und auch noch nicht jede Kultur kennengelernt. Aber was ich für mich als Fazit gezogen habe, ist, dass Menschen gerne Dinge interpretieren, nur weil sie sie sehen. Ja, also die Menschen verlassen sich sehr, sehr gerne auf das, was sie sehen. Und gehen teilweise nicht tiefer und schauen oft nicht, was dahinter steckt. Und ich appelliere immer wieder an mich und auch an andere Leute, dass wir nicht dem glauben sollten, was wir sehen, sondern vielleicht doch mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen sollten. Und ich glaube, das ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Ja, Leute aus arabischen Ländern gucken in den Westen und sagen, ah, die Frauen da. Und andersherum schauen die Menschen aus dem Westen und sagen, ah, die Frauen in den arabischen Ländern, die werden alle unterdrückt. Das sieht man an dem Kopftuch. Und das ist für mich immer so ein Beispiel. Man sieht ein Kopftuch und man denkt irgendwie, oh, das ist die Unterdrückung der Frau. Und wenn man sich mit Muslimen unterhält, die ein Kopftuch tragen, dann sagen sie, das Kopftuch hat für mich gar nichts mit Unterdrückung zu tun. Unterdrückung ist was ganz anderes, ja. Wir haben ganz, ganz andere Probleme. Und das Kopftuch trage ich aus eigenem Willen. Das trage ich, weil ich es tragen möchte. Das ist Kopftuch ist kein Symbol für die Unterdrückung in den, ja, islamischen Ländern unter Muslime. Aber für uns als westliche Frau ist doch das Kopftuch das Symbol der armen Frauen, die alle unterdrückt werden und gezwungen werden, es zu tragen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich bei vielen Kulturen gesehen habe. Man schaut sich etwas oberflächlich an und man zieht sein Fazit daraus, aber man weiß vielleicht gar nicht, was drunter steckt. Und ich denke, wir haben alle die Pflicht, doch mal ein bisschen genauer zu gucken, vielleicht auch mal nachzufragen, höflich nachzufragen, was bedeutet das denn? Und was steckt dahinter? Und möchtest du mir davon erzählen?